Danke, das war wirklich interessant. Nicht nur schön, interessant. Junge Juden in der Zukunft besingen ihre Rettung, wenn der Herr kommt und führt mit ihnen den neuen Bund ein. Ihr habt das sehr gut dargestellt. Das war kein christliches Lied, aber das gehört zu unserem Glauben. Das ist ein Teil der Hoffnung. Und manche Christen haben das ihnen abhanden gekommen. Und es ist so schön, wiederum so etwas Alttestamentliches zu hören. Naja, einige sind hinzugekommen. Ich muss mich irgendwie ein bisschen vorstellen. Ich heiße Fred. Ich bin seit 1. April 40 Jahre lang verheiratet mit der gleichen Frau. Kein Scherz. Ich bin der Vater von 8 Kindern. Man kann sie kaum Kinder nennen. Ich glaube, sie sind durchschnittlich. Die Buben 1,93 Meter groß und die Mädchen, Gott sei Dank, nicht so groß. Ich habe 7 Enkelkinder. Meine Kinder sind 5 sind in Österreich, 2 in München, sind gut verheiratet, 2 Mädchen. Ich habe 4 Enkelkinder in München und 3 in den USA. Bis vor ein paar Wochen hatte ich 6 Enkelinnen. Jetzt habe ich einen Enkel dazu. Mir ist das wirklich ganz egal. Es war eine Zeit, wo es nicht egal wäre. Ich war im Kreissaal bei der Geburt meiner Tochter ohnmächtig geworden. Der Arzt hat, und ich habe einen medizinischen Beruf. Es war nicht das Blut, es war nicht der Anblick, es war die Tatsache, dass das nicht ein Junge war. Und Gott hat mein Leben verändert. Ihr sollt den Redner ein bisschen kennenlernen. Gott hat den Redner verändert. Vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, hat meine Tochter in München gesagt, Papa, es tut mir sehr leid, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe wiederum ein Mädchen im Bauch. Ich sagte, nein, es ist egal, du weißt, ich liebe die 3. Und sie sagte, ich habe mit meinem Mann geredet, du weißt, die 3 gehen mit dir auf die Fischerei. Wenn ich ein 4. Mädchen kriege, dann können sie alle auch auf die Jagd. Und ich sagte dann, ausgemacht. Und die Mädchen freuen sich, sie gehen gerne ins Revier. Und ich bin in erster Linie ein Familienmann. Und dann, ich unterrichte die Heilige Schrift und habe die große Freude zu evangelisieren. Und ich sage das heute, weil ich weiß, ich meine, ich fühle mich nicht so gut in diesem Panzer, in dem ich heute stehen muss, denn ein Missionar mit 37 Jahren Erfahrung auf den Philippinen redet und nach 10-minütiger Pause soll ich reden zu Ungläubigen über das Evangelium. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich werde wiederum sprechen zu Heiligen am Hocker. Denn wie werdet ihr in 10 Minuten den ersten Vortrag verlassen und herkommen mit euren ungläubigen Leuten? Vielleicht sollt ihr sagen, sie sollen rote T-Shirt-Hemden anziehen, damit ich weiß, wer die Ungläubigen sind. Und wenn es in etwa so viele wie normalerweise sind in einer solchen Evangelisation, können wir in einem kleinen Zimmer gehen und reden über das Evangelium und ihr könnt Gemeinschaft haben. Was ich damit sagen will, ich weiß nicht, wie du es tust, aber du hast die Verantwortung, Ungläubige herzuzaubern für heute Nachmittag. Okay? Denn es geziemt sich nicht. Ich finde es eine totale Zeitvergeudung. Schauen wir lieber Fernsehen, als das Evangelium zu predigen wieder an Christen. Okay? Bring Leute hierher. Ja. Ja, aber ich bin kein Kinderredner. Ob ich ganz jugendfrei bin, bin ich nicht ganz sicher. Aber heute Nachmittag ist ein Vortrag. Niemand wird hier eingeladen, etwas zu beten, was er nachher bereut, okay? Wenn du nichts Besseres zu sagen hast, bete mir nach. Evangelisation. Das ist für denkende Leute. Die brauchen irgendwie eine Überraschung. Den Gott der Bibel kann man kennen. Das ist ein Vortrag für denkende Menschen. Und es ist nicht, das heißt nicht, dass man sehr intelligent sein muss. Ich stelle es fest, dass intelligente Menschen nicht mehr denken als andere Menschen. Aber es ist ein Vortrag für Leute, die vielleicht weiter weg sind vom Herrn, und wir wollen ihnen helfen, näher zu kommen. Es ist ein, um sie abzuholen. Damit ihr das wisst. Es ist sehr schwierig, eine Konferenz zu planen. Und ich habe wirklich schwarz gesehen, als ich sah, dass das Vorprogramm 30 Minuten war, denn das gibt es nicht. Das Vorprogramm war bald 50 Minuten. Ich muss mein Predigtthema ändern. Wie viele von euch haben heute Morgen Jesaja 40 gelesen? Elke, ich entschuldige mich bei dir. Vergibst du mir? Okay, ich entschuldige mich nicht bei euch. Denn in eine Predigt zu gehen, ohne vorher, in aller Ruhe, eine halbe Stunde gelesen und nachgedacht zu haben über den Text, ist wieder Zeitvergeudung. So, ich werde mit euch einen Text lesen, den ihr nicht gelesen habt. Wir beginnen in 1. Petrus 1. Okay? Bitte habe ein bisschen Achtung für Prediger. Ich weiß, eine Predigt ist ein Ereignis, wo ein Prediger um die Welt reisen würde und die Hörer überlegen, ob sie wirklich über die Straße gehen wollen, die Predigt zu hören. Aber wenn ihr wirklich, ich höre Christen immer wieder, sie beten, Herr, sprich zu uns. Hört auf, das zu bitten. Denn wenn du weißt, was das Thema war, und das war der Fall heute, und du hierher kommst, ohne der Bibel genügend Achtung zu geben und Gottes Stimme genügend Achtung zu geben, dass du in voraus den Text gelesen hast, wie Elke, dann ist es Schande. Mein geistlicher Vater wurde eingeladen von seiner Verlobten in ihre Gemeinde und er stellte fest, dass sie immer wieder, dass sie alle eine Bibel hatten. Dann hat er sie eingeladen, zu seiner Gemeinde zu gehen und sie hat ihre Bibel nicht gebracht. Und er sagt, wo ist deine Bibel? Sie sagt, ja, in deiner Gemeinde braucht man keine Bibel. Okay. Schade, wenn man so scharf beginnen muss. Aber wir haben einen ganzen Tag darüber geredet, wie wir Leute fördern in der Bibel, wie wir sie ausbilden. Und hier beginnt es, dass sie wissen, was kommt, dass ihr Herzen vorbereitet sind, dadurch, dass sie begonnen haben, über den Bibeltext nachzudenken. So vergib mir die Ermahnung. Fast forward. Jetzt sind wir alle wieder glücklich und bereit, das Wort Gottes zu hören. Petrus. Wir sind alle, wir haben es gerade gehört, Juden. Wir wohnen in Kappadokien. Wir haben uns zum Herrn bekannt und sind deswegen aus der Synagoge ausgeschlossen. Manche von uns haben unsere erste leidvolle Erfahrungen gemacht, Benachteiligung, vielleicht Verlust von Gütern. Ein paar von uns haben übernachtet auf Staatskosten in einem Wohnklo mit Schlafgelegenheit. Wir sind unsicher wegen der Zukunft. Wie gibt das, dass wir sind nur Christen, wir folgen Jesus nach, wir tun nur das Gute und dafür kriegen wir Gefängnisstrafen. Und Androhungen. Und es wird gefährlich. Das ist doch befremdend. Und dann erhalten wir einen Brief von dem heiligen Apostel Petrus. Ganz gespannt hören wir, wie der Brief vorgelesen wird. Und dann hören wir diese Worte. Wie Neugeborene Ich befehle euch Folgendes. Seid begierig nach dem unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Das ist ein komischer Befehl. Weißt du warum? Ich besitze keine Bibel. Ich war des Öfteren in Russland in der Zeit der Wende. Und ich habe bemerkt, mit welcher Ehrfurcht die Leute ihre Bibel gehalten haben. Ich habe einmal meine Bibel neben dem Stuhl gelegt, um etwas abzuholen. Boah, die Geschwister waren froh, der hat seine Bibel auf den Boden getan. Warum war der Bibel so kostbar? Weil sie bis vor kurzem keine Bibel besessen hatten. Und wisst ihr, was die Tragik ist? Jetzt hatten sie neue Bibel. Sie tun sie nicht auf den Boden. Aber meinst du, dass die Leute die Bibel gelesen haben? Nein. Nein. Nicht viele. Es war ein kostbares Buch, das man nicht gelesen hat. Und Petrus schreibt uns Juden in Kappadokien, seid gierig nach dem Milch des Wortes Gottes. Das Problem ist, wir sind ausgesperrt aus der Synagoge. Und die ganze Schriftrollen, die Bibel ist in der Synagoge eingesperrt und wir aus. Und dann die nächste Verse sagen, und wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend, wie zu einem lebendigen Stein von Gott verworfen, von Menschen verworfen bei Gott kostbar, lasst auch euch selbst aufbauen zu einem geistlichen Haus, zu einem heiligen Priester, Priestertum, um Gott Opfer zu bringen, Gott wohl annehmlich. Habt ihr den Gedankengang verfolgt? Seid begierig nach der Milch. Und wo führt das mich? Nicht in die Synagoge. Es führt mich in die Gemeinde, denn dort waren auch Schriften. Und die Schrift führt mich in die Gemeinde. Ja. In diesem ersten Teil von 1. Petrus, der meditiert am zweiten Buch Mose, während er schreibt, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Immer wieder, zweite Buch Mose, Andeutungen unserer Errettung unter diesem Metapher, mit diesem prophetischen Prototyp unserer Errettung. Die Errettung aus Ägypten, die Errettung durch des Lammes Blut, die Errettung durch die Wüste, unterwegs zum gelobten Land, zum Erbteil. Und unterwegs das Volk Gottes besprengt mit Blut. Das Buch besprengt. Sie sind in einen Bund getreten mit Gott. Und dort in der Wüste erfahren sie, dass Gott sie bis zum Fuß des Berges Horeb geführt hat. Ich habe euch hierher gebracht mit Adlersflügel, auf dass ihr mein Volk seid, mein Besitz, mein königliches Priestertum, meine heilige Nation. Jetzt baut mir ein Haus. Baut mir ein Zelt, weiht mir Priester, betet mich hier an. Das ist 2. Buch Mose. Das ist 1. Petrus 1 bis 10. Die drei Zeitformen der Errettung, Verse 1 bis 12, Verse 13 bis Ende des ersten Kapitels, die vier Imperativen unserer Errettung. Und dann Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Die drei Ziele der Errettung. Und dann, vielleicht Vielleicht hat Pedro seine Mittagspause gemacht und er beginnt zu denken an Jesaja. Und Jesaja ist das nächste große Leitmotiv in seinem Buch und dann wieder zu einem dritten kommen. Aber heute Morgen nur Zeit für das erste. Er sagt, dass diese gläubigen Juden zerstreut in der heutigen Türkei, dass sie nach Vorkenntnis Gottes erwählt wurden. In den Heiligen Geist sind sie abgesondert zu Gehorsam und Blutbesprengung Jesu Christi. Nicht Blutbesprengung des Bundesopfers, das wir haben im zweiten Buch Mose, wo Mose die erste Reihe der Israeliten und dann das Bundesbuch besprengt hat mit Blut. Ein heiliger Vertrag. Nein, besprengt sind wir mit einem ungleich besseren Blut. Mit dem Blut Jesu Christi. Oh, was wird das dann für eine Rettung sein? Also Petrus beschreibt die Zukunft unserer Errettung. Er sagt, wir sind wiedergezeugt, Vers 3, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Kraft, durch Glauben bewahrt seid, zu dieser Errettung. Weiß nicht, was du meinst, wenn du sagst Errettung. Es geht so leicht über den Lippen von bibelgläubigen Christen, aber hier die zukünftige Errettung. Warum hat Gott Israel aus Ägypten gerettet? Damit sie nicht mehr missbraucht werden, damit die Menschenrechtsverletzungen eingestellt werden. Nein, er rettete sie zu einem glorreichen Zukunft. Zu einem Erbteil. Erben Gottes, Miterben Christi sind wir. Und unser Erbteil sind nicht ein paar Hektar im Nahen Osten. Unser Erbteil ist viel mehr. Ewig, von ewigem Bestand. Es ist, wie wir lesen, unvergänglich, unbefleckt. Du kannst ein Erbteil haben, das befleckt ist. Ich kenne einen Mann, der Millionen und Millionen ererbt hat. Ein wiedergeborener Christ, ein sehr hingegebener Christ in Amerika, mit dem ich früher getan habe. Das Geld kam aus Sizilien. Rate mal, was sein Papa war. Das war ein befleckter Erbteil, uns unbefleckt, unverwelklich, wird nie altmodisch werden. Oh, was für eine glorreiche Rettung. Aber die Rettung ist auch gegenwärtig, nicht wahr? Er sagt, diese Errettung ist bereit in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, so verlockt in diese Errettung, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, durch mancherlei Versuchungen betrübt werden, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als vergänglichen Gold und so weiter. Der erprobte Teil eures Glaubens. Gestern redeten wir davon, man bestellt ein Maß Bier in Bayern. Es wird geschüttet, bis es kommt, ist 0,5 Liter. Hätte gleich einen halben Liter bestellen können. Und so ist der Glaube oft. Man sagt Dinge, die man in Wirklichkeit nicht glaubt. Das ist Schaum. Das ist nicht echter Glaube. Aber es gibt einen Teil, ein Teil, der wirklich echt ist. Und Gott erlaubt Versuchungen und mancherlei Anfechtungen, um zu zeigen, die Echtheit unseres Glaubens. Glaube ja nicht, oder nehme ja nicht an, dass du einfach gläubig wirst und es ist Gottes Wille, dass du einfach dein schönes Leben hast, bis du mit 85 Jahren ohne einen kranken Tag einschläfst zwischen den Seidendecken in deinem Bett. Es werden Schwierigkeiten kommen in deinem Leben und für diese Leute, das heißt Verfolgung. Um zu zeigen, Welcher Teil unser Glaube ist wirklich bewährt, erprobt? Dieser Teil, nicht der Schaum. Dieser Teil, das Gold, nicht die Schlacke, verherrlicht Gott und bringt uns unermessliche Herrlichkeit, wenn wir vor ihm stehen. Aber unser Heil, Gott sei Dank, Geschwister, hat nicht nur eine Zukunft und eine Gegenwart. Die Errettung unserer Seele, wie Petrus hier sagt, das ist das gegenwärtige Heil. Ich soll etwas mehr darüber sagen. Es ist nicht nur, dass uns rettet, gibt uns Feuerversicherung, einen sicheren Platz im Himmel, sondern ist dabei, unser Leben zu retten. Wir haben ein wunderbares Wort in Englisch, to save and to salvage. Erretten und zu, wie sagt man das auf Deutsch, kann jemand mir helfen? Irgendwie diese praktische Errettung, Wiederherstellung, Reparatur, etwas gescheit aus uns machen. Das ist unsere gegenwärtige Rettung. Und Petrus nennt das die Errettung der Seele oder die Errettung deines Lebens. Gott rettet mir vor einem vergeudeten Leben. Aber das gesagt, Rettung hat auch eine Vergangenheit. Und in den letzten Versen dieses Abschnitts redet davon, von einer Errettung, in die dieser hochintelligente Beobachter, die Engel, hinein zu begehren, das zu sehen und das auszuloten. Und die Propheten, die beschrieben diese Errettung in der Vergangenheit, die sagten, wow, sie haben es nur nicht auf die Reihe gekriegt, zeitlich. Ein Christus, der leiden sollte, ein Christus, der verherrlicht wird, und wir mit ihm verbunden. Wie ist das einzuordnen? Wussten sie nicht. Sie forschten. Es war ihnen ein Anliegen. Aber was für ein Trost für mich. Meine Errettung ist nicht gewachsen auf irgendeinem apostolischen Schädel. Meine Errettung ist nicht das Ergebnis von menschlichem Denken. Meine Errettung ist nicht eine Philosophie, die funktioniert. Oder ein amerikanisches Gemeindewachstumsprinzip, der bewährt ist. Meine Errettung ist historisch. Unsere Errettung kann man zurückverfolgen bis auf Abraham. Kann man deren Entfaltung durch die ganze Geschichte hindurch sehen. Unsere Errettung ist verankert in Geschichte. Denn History is his story. Und aus dieser großen Errettung, Verse 1 bis 12, erfolgen Imperative. Und manche Bibelübersetzungen, wenn sie Probleme haben, dass sie wollen es direkt sagen. Sie wollen es. Ich sage auch meinem Sohn, wenn eine Arbeit schreibt, der gerade sein Deutschabitur gehabt. Ich sagte, du brauchst nicht so lange Wolkenkratzer Sätze schreiben. Du kannst direkt schreiben. Du musst verständlich schreiben. Und Leute mit diesem Anliegen, die die Bibel übersetzen, sie wollen, dass wir es direkt verstehen. Aber das Problem ist, es nicht geschrieben, dass Petrus hat meinen Rat nicht befolgt. Die Bibel ist oft mit hochkomplizierter Grammatik geschrieben, weil unser Heil ist nicht so einfach auszudrücken. Und ein Fehler, die Bibelübersetzungen machen, um es zu vereinfachen, oft übersetzen sie die Subjunktiv aus Imperativ. Sie geben dir einen Befehl in deiner Bibelübersetzung, die kein Befehl ist in der Bibel. Wenn du liest, Verse 13 bis 25, es sind nur vier Befehle und sehr viele Gründe angeführt, die zu befolgen. Seht ihr, die Imperative eines gesetzlichen Menschen, es ist so, weil es so sein muss. Ein Befehl im Neuen Testament ist viel mehr wie ein Diamant in einer goldenen Fassung. Ein Befehl im Neuen Testament ist so ausgedrückt, dass wenn du wirklich verstehst, was das Neue Testament sagt, du willst das, diesen Befehl befolgen. Lassen wir das sehen in den kommenden Versen. Übrigens, wir haben geredet von einem Erbe, oder? Das ist die Zukunft. Besprengung mit Blut. Wir sind im zweiten Buch Mose, okay? Vers 13. Deshalb umgürtet die Linden eure Gesinnung, seid nüchtern und hoffällig auf die Gnade, die euch gebracht wird. Das sind schon drei Befehle in meiner Bibel. Aber im Grundtext, es gibt nur einen. Lass mich übersetzen, wie es wirklich stehen sollte. Deshalb, die Linden eurer Gesinnung umgürtet habend und nüchtern, hofft völlig, das ist der Befehl, auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Damals haben die Männer Röcke getragen. Sag meine Söhne das nicht. Damals haben die Männer Ohrenringe getragen. Wie sie gestanden sind zu Tattoos, weiß ich nicht. Die Bibel sagt kein Wort gegen Tattoos, nur ein Rat, junge Leute. Schreibe nicht den Namen deiner Freundin hin. Du wirst es den Rest deines Lebens erklären müssen. Okay, die haben Röcke getragen. Und als sie unterwegs waren auf einer Reise, sie haben ihre Röcke hochgezogen, ihr Gürtel genommen, sich umgürtet, damit sie unbehindert gehen konnten. Ihre letzte Mahlzeit auf ägyptischem Boden aßen sie stehend. Das war komisch, zu essen stehend. Die sind normalerweise ein bisschen gelegen neben dem Tisch. Sie aßen mit ihren Röcken hoch und stell dir vor, mit Sandalen auf ihren Füßen im Haus. Sie hatten einen Stab, Wanderstab in einer Hand und Gabel, Löffel und Messer in der anderen. Das wird interessant gewesen sein. So haben sie gegessen. Was will das sagen? Diese Leben, Geschwister, ist eine Reise. Vergiss das nie. Wir werden uns nicht häuslich niederlassen auf diesem Planeten. Es ist nicht Endstation. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Du brauchst das nicht sagen in manchen Ländern. Die haben keine andere Hoffnung. Du brauchst das nicht sagen, wo Verfolgung wütet. Du brauchst das nicht sagen, wenn ein konsequenter Christ mit Krebs da liegt und sehnt sich nach der Wiederkunft Christi. Aber du brauchst das hören mitten im Leben, wo du denkst, na, jetzt habe ich Haus gebaut, ich könnte ein Gerüst, oh, ich könnte eine Hütte, oh, oder ich könnte das. Und man richtet sich hier ein im Leben, investiert Jahre und Energie in Dinge, die 5 Minuten nach deinem Tod nur undankbare Erben machen. Er sagte, umgürtet die Linden eurer Gesinnung. Denkt nach über das Leben, denkt nach über die Reise, seid nüchtern. Wir sind nicht im Leben der Lebendigen unterwegs zum Leben der Sterbenden. Umgekehrt, wir sind im Leben der Sterbenden unterwegs zur Welt der Lebendigen. Hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die in eurer frühen Unwissenheit vorhanden waren. Interessanterweise, das ist nicht ein Befehl. Es ist irgendwie eine Voraussetzung für das, was er jetzt sagen wird. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, hier kommt die zweite, seid heilig, auch ihr in eurem ganzen Wandel. Wie geschrieben steht, und es kommt aus dieser Ära des zweiten Buch Moses, seid heilig, denn ich bin heilig. Ich glaube nicht, bei so einer solchen Zuhörerschaft, ich lang darüber reden muss, über die Imperative der Heiligung. Und die Zeit eilt. Und so ich auch. Zum nächsten Vers. Manche Prediger predigen so, gell? Sie bleiben so lang, wie sie können bei einem Bibelvers und fliehen, wenn sie verfolgt werden, zum nächsten. So ich nicht. Der nächste Vers, der nächste Imperative. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Personen nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das die Imperative. Wandelt in Furcht. Sagt Dr. Fred. Was hast du für eine Predigt heute? Okay, lass mich das im Kontext lesen. Du nennst Gott, der Richter aller, Vater. Wisst ihr, dass das eine Gefahr in sich birgt? Du vergisst. Was ist das? Oh, ja, Everfelder. Oh, no. Wie wäre mit dem 19. Jahrhundert? Aber nein, ihr ruft den Richter an und ihr ruft ihn als Vater. Die Gefahr ist dabei, dass du denkst, ja, ich bin sein blauäugiger Bursche und ich kann machen, weißt du, er wird in meinem Fall. Vergiss nicht, dass er ohne Ansehen der Person richtet. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn das Blut Jesu Christi dich erlöst hat, wirst du nie gerichtet im Sinne deiner Sünden, dass du gestraft wirst. Jesus ist für dich gestraft worden. Aber Jesus ist der Menschensohn mit Augen wie eine Feuerflamme. Und sein Vater, eigentlich der Richter, der ohne Ansehen der Person richtet. Und unsere Werke werden beurteilt. Unser Dienst wird beurteilt. Wandelt in Furcht. Während der Zeit eurer Fremdlingschaft. Da habt ihr es wiederum, gell? Man war in Ägypten, man ist herausgeritten. Jetzt sind wir in der Wüste, in der Zeit der Pilgerschaft, unterwegs zum gelobten Land. In dieser Zeit wandelt in Furcht. Warum? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid von euren Eiteln, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern von dem kostbaren Blut Christi, aus eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wovon erlöste er uns? Was sagt ihr? Wovon? Was? Interessant, dass du das siehst. Ich habe noch nicht eine Zuhörerschaft, oder ich predige diesen Vers nicht, aber Leute, mit denen ich rede, die das so schnell geantwortet haben, sie sagen, oh, wir sind erlöst von Sünde. Ja, okay, das ist ein anderes Bibelbuch. Weißt du, wovon wir erlöst sein sollen? Von einem Eidlen, von unseren Vätern, und die Väter hier waren jüdische Menschen, überliefert den Wandel. Junge Leute, ich sage das vor älteren Leuten. Und ich bin Vater und Großvater. Die Pläne deiner Eltern sind nicht unbedingt die Pläne Gottes für dein Leben. Deine Eltern wollen, sie würden wahrscheinlich dich abreden wollen, Missionar zu werden. Sie würden alle möglichen Gründe finden dafür, dass ihr keine Risikos eingeht oder, anders gesagt, in Glauben lebt. So viel von dem, selbst was wir in christlicher Erziehung bekommen von unseren Eltern, entspricht nicht der Wille Gottes für unser Leben, letztlich. Und wisst ihr was? Deine Papa hat viel gespart, aber nur Jesus Christus hat sein Blut für euch vergossen. Und das ist, was er sagen will. Wandelt die Zeit, die restliche Zeit deines Lebens. Wie alt bist du, Bruder? Wie alt, Schwester? 2. August bin ich 62 Jahre alt. Wie viele Jahre habe ich noch? Sagen wir 8. Der Rest meines Lebens. Wie viel Wert hat das in Gottes Augen? Wie würdest du das Wert, den Wert einschätzen oder ermessen? Das Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. So wertvoll ist der Rest meines Lebens. So wertvoll ist der Rest deines Lebens. Und ich appelliere an euch, junge Leute. Es gibt so ein gewaltiges Angebot, besonders in diesem Land, in Ländern wie Amerika, Deutschland, Großbritannien. So ein Angebot an jungen Menschen. So viele Wege, wo man sich verlaufen könnte. Und ich rede jetzt nicht von Sünde. Es ist kein Wort hier von Sünde. Ich rede von wie du einteilst deine Energie in deine Zeit. Dass du lebst für etwas, vom Schluss nur deine Erben genießen. Fürchte dich davor, denn dein Leben ist so wertvoll in Gottes Augen wie das Blut Jesu Christi. Und es gibt einen zweiten Grund, oder dritten Grund, warum wir uns fürchten davor, unser Leben zu vergeuden. Zunächst einmal, Gott steht am Ende unseres Lebens zu beurteilen. Zweitens, der Wert meines Lebens. Drittens, die Zeitfrage. Eines Lammes, ohne Fehl und ohne Flecken, zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt, geoffenbart in der Höhe der Zeit, um deinetwillen. Lass Geschichte dir Revue passieren vor Grundlegung der Welt. Vielleicht glaubst du, das ist 8000 Jahre. Vielleicht schaust du ins Weltall und du siehst, es ist eher 14 Milliarden Jahre. Aber in unserer Zeit, was ist eine Milliarde auf und ab? Unser Finanzminister verschleudert so viel jedes Jahr. Egal wie lang es war, vorher. Und Gottes Ratschlüsse, die Entscheidung gefasst, er wird kommen. All die Vorbereitung des Planeten zunächst einmal, des Universums, dann die Geschichte des Menschen. Auf diesen Höhepunkt, wo Petrus, geholt von seinem Bruder Andreas, kommt zu ihm. Und an der Höhe der Zeit wurde er ihm offenbart. Siehst du nicht die Begeisterung, siehst du nicht die Bewunderung in Petrus Worte, wenn er schreibt, die Höhe der Zeit. Schwester, um deinetwillen. Bruder, um deinetwillen. Oh ja, fürchtet euch, den Rest eures Lebens zu vergeuden. Und schließlich, letzte Imperativ. So liebt einander anhaltend oder liebt einander mit Inbrunst. Das ist die vierte Imperativ unseres Heils. Ich habe geredet mit Hans Welslein gestern. Er hat geredet davon, wie Kindererziehung sich verändert hat unter den Christen, seitdem seine großen Kinder zur Welt kamen und seine kleinen und wie das alles. Weißt du, das Wort, das er nicht erwähnt war, weißt du, was es war? Es war christliche Psychologie. Und man liest diese Dinge. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, du musst dich selbst lieben, bevor du deinen Nächsten liebst. So eine Torheit musst du mal schlucken, geschweige predigen. Du liebst dich selbst selbstverständlich. Ich sage dir vier Zeugen. Deine Zahnbürste, dein Kopfkissen, dein Kühlschrank, dein Autoschlüssel. Du liebst dich selbst. Und der Selbstmörder am meisten. Er ist oft so von Selbstliebe gefressen, dass er eine letzte Wort sagen will an die Leute, die ihn nicht geschätzt haben. Oft ist es so. Liebe deinen Nächsten. Du musst zuerst dich selbst lieben. Nein, das ist mit keinem Wort in der Bibel artikuliert. Hier ist, wie du lernst zu lieben. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen. Was macht mich fähig zu Liebe? Etwas muss zuerst passieren in meinem Herzen. Ich will nicht damit sagen, dass Ungläubige nicht lieben können. Manche waren groß oder sind große Vorbilder drin, in natürlicher Liebe. Aber Liebe für manche Geschwister muss übernatürlich sein, ehrlich gesagt. Und wie ist sowas möglich? Gott muss mein Herz zuerst reinigen. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt. Das Evangelium befähigt mich, erfüllt die Voraussetzungen, dass ich meinen Bruder anhaltend, meine Schwester mit Inbrunst lieben kann. Und dieses Wort ist ganz faszinierend. Ich bin im Sommer mag ich eine Reise mit meinem jüngsten Sohn. Das ist eine Tradition. Bei Schulabschluss, ich gehe mit dem Jungen, meine Frau geht mit einem Mädchen, machen eine Maturreise. Wir sind 3 Wochen in the Yukon Territories, fishing. Musst dir vorstellen, unsere erste Reise ist 300 Kilometer in Kanu. Wir werden keine einzige Menschen sehen für 3 Wochen. Nur Grizzly Bears. Stell dir vor, er fällt aus dem Kanu in der Yukon River. Und ich strecke mich nach meinem Sohn aus. Wie willst du meinen? Wie werde ich mich strecken? Strecke mich so weit aus, es kommt mir vor, alles tut mir weh. Und ich strecke mich weiter aus. Und dann ich meine, dass der Kanu wird kippen. Aber ich strecke mich weiter aus. Das ist das griechische Wort hier. Wir sagen anhaltend. Aber das ist so ein Anhalten. Das heißt, es ist anstrengend zu lieben. Und manchmal, du wirst es aus deiner Gemeindeerfahrung auch bestätigen können. Wie kannst du das jemals machen? Es ist imperativ. Zunächst einmal, du hast dein Herz gereinigt, indem du das Evangelium gehorcht hast. Aber jetzt gibt Petrus uns, Kappadozier, einen zweiten Grund. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist Gras. Und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, das euch als Evangelium gepredigt wurde. Liebt einander anhalten, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen. Viele von euch haben das Bild gesehen am Freitagabend. Sah aus wie eine schwedische Volleyballmannschaft. Ein Mann und eine Frau. Manche haben gefragt, welche war die Frau? Das war die Blonde. Aber die waren alle blond. Außer meine Schwiegertochter. Weißt du, mein Vater hat eine. Weißt du, wenn du nur Blonde in der Familie hast, weißt du, das Gebot der Stunde, hol in ein Dunkelhaarige. Okay, jetzt wird es interessant, die Genen in der Familie. blondes Haar, blaue Augen, außer mir, groß gewachsen. See, ich bin ein Kanal des Lebens. Mein Sohn redete, mein 20-jähriger, weißt du, der Rock-Gitarrist-Sohn, hat geredet von einem Freund und von der Beziehung zu seinem Vater. Sagte, weißt du, was sein Vater ist? Ich sagte, was? Ist ein Samenspinder. Das ist alles, was seiner Familie gegeben hat. Wow! Aber wenn ich das anschaue, ich bin nicht ein Samenspender. Das ist meine Familie. Und irgendwie, wenn ich sehe diese blondes Haar und diese blauen Augen, dann sehe ich meine Frau. Ist alles begonnen in einem romantischen Moment, 9 Monate bevor sie zur Welt kamen. Es ist aber vergängliche Samen. Langsam wächst bei uns Calvins der Schädel durchs Haar und der Bauch durchs Hemd. Und eines Tages stehen sie, es wird offenbar nicht lange dauern, an einem Grab. Und sie tragen ihren Vater zum Grab. Und das war's. Aber das, was ich sehe in meinen Kindern, es erinnert mich so an die Liebe zu meiner Frau. Das, was ich nicht leiden kann in meinen Kindern, erinnert mich auch manchmal an meine Frau. Oder sie an mich. Aber weißt du, ich bin ganz neugierig, wie ihr das denkt. Sie sind eine Woche verheiratet. Ich bin so begeistert, dass sie wissen. Aber weißt du, was sie im Leben haben werden, wenn das erste Baby kommt und einfach, ich schaue die Babys an, ich sage, die hässlichen Dinge, die stinken, sie machen Lärm, die lieben sie. Aber nicht meine Babys. Ich habe sie sofort geliebt. Wie gibt es das? Das ist natürlich. So hat Gott uns geschaffen. Gott hat das unter anderem in uns gegeben, um das Wohl der Kinder. Jetzt möchte der Staat das uns langsam wegnehmen. Aber das ist, wie Gott uns geschaffen hat. Manche Tiere tun das nicht. Und wenn es so ist, denk für einen Moment an blaue Augen, blondes Haar, Körperbau. Was verbindet uns? Es ist die Genanlage Gottes. Es ist unvergänglicher Same. Und benutzt das medizinische Wort dafür. Kommst du mir außerhalb Jerusalem, ich zeige dir den Samen Gottes. Dort hängt er. Liebe verkörpert, denn Gott hat die Welt so geliebt. Aber auch Gerechtigkeit. Gott erweist seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass den Gottlosen rechtfertigt wie durch das Blut Jesu Christi. O siehe die Heiligkeit Gottes, wie seinem Sohn den Rücken kehrt und schreien muss, verwahrlost, mein Gott, warum hast du mich verlassen? O siehe die Freundlichkeit Gottes und seine Sorge uns. Siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Die Erbanlage Gottes. Ich kenne diesen Tom, wir waren bis 2 in der Früh unterwegs gestern, haben über alles geredet, Familie, Wille Gottes, Auswertung der Vorträge, kenne ihn ein paar Jahre. Und ich kenne ihn lang genug zu wissen, ich sehe mehr von dieser Liebe, dieser Gerechtigkeit, es kommt hervor, es ist nicht so sichtbar wie blondes Haar und blaue Augen, aber das, was uns verbindet, ist der Charakter Gottes in uns, ewiges Leben. Sieh, das, was mich verbindet mit meiner Familie, ist Fleisch. Alles Fleisch ist Gras. Und wie der Tagesblume. Das Fleisch vergeht. Die Blume ist abgefallen. Schau's bei mir aus. Aber wir sind geboren durch das Evangelium. Ich möchte dir ganz kurz vom Leben erzählen. Es war ein Baum in Gottes Heiligtum. Es war der Baum des Lebens, ein lebendiger Baum. Dieser Leuchter mit den sieben Leuchtern aus Gold war eigentlich ein Baum, so mit einem Stamm und mit sieben Zweigen. Oben auf die Zweige waren sieben Laternen. Und wenn du diesen Baum angeschaut hast, liest 2. Buch Mose, dann du siehst abgebildet, zeig das Bild von meiner Familie bitte, du siehst abgebildet kleine Knospen. Und dann siehst du abgebildet Blüten. Und dann siehst du überall auf diesem Baum abgebildet reife Mandeln. Der Baum des Lebens. Leben in der Knospe, Leben in voller Blüte, Leben als reife Frucht dargestellt. Wisst ihr, in dieser Welt, die Blume des Lebens, die Blüte des Lebens, alle Menschen eilen ihm entgegen oder wollen. Unsere jungen Mädchen, unsere jungen Kinder, wir müssen aufpassen, dass sie noch Kinder bleiben. Sie wollen ein bisschen anders sich anziehen, sie wollen langsam Strümpfe, sie wollen sich schminken, weißt du, sie wollen ausschauen, als ob sie 18 Jahre alt sind. Unsere kleinen Buben, was wollen sie? Sie wollen einen Führerschein. Okay, aber alle eilen dieses Datum entgegen. Das Leben geht für sie zu langsam. Sie wollen in der Blüte des Lebens. Man kommt dahin und verbringt die nächsten 5 Jahrzehnte, dass man zurückgehen kann zur Blüte des Lebens. All diese Kosmetika, all die plastische Chirurgie, Fitnessstudios, Diät, Makro, Mikro, Biotik, Full Corn. Was ist das Ganze? Wir wollen leben. Aber alles ist Fleisch, ist Gras. Und die Blütezeit so kurz. Und das ewige Leben. Schau die kleine Maria hier an. Sie kam nach Hause, ich habe ihr ein Haus gebaut im Garten. Sie kommt nach Hause, sie Opa, sie öffnet die Tür, schaut rein und sagt, ich habe überhaupt keine Freude in meinem Herzen, wenn ich sehe, eure ganze Stühle und Tische in meinem Haus. Sie ist lebende Knospe. So eine wunderbare Erfahrung, mit der kleinen Maria fischen zu gehen. Oh, das ist manchmal ganz nicht, aber wenn sie einen Fisch fängt und sie sehen die Freude und so wunderbar. Aber dann, ich schaue hier die Susanne an, das ist ihr Verlobte. Sie hat einen jungen Architekten erwischt, gell? Und dabei hat sie ziemlich viel Gewicht abgenommen, weißt du? Fisch. Aber sie hat mich gestern angerufen. Ich habe sie leider nicht reden können. Aber zu reden mit ihr, das Leben in der Blütezeit, wow, das ist aufregend, gell? Verlobt zu sein und planen und sagen. Hat dieser Teil des Lebens nicht ein Reiz? Und dann schau mal diese Blonde in der Mitte. 61-jährig. Sie ist eine reife Mandel. Sie hat wirklich Erfahrung. Sie ist nicht in Urlaub jedes Jahr gefahren, aber schau mal, was sie hat. Es gibt etwas sehr Wertvolles und ein Lebenswertes, Reife. Ich kann nicht so schnell lernen. Aber weißt du, unwahrscheinlich, ich merke, wie schnell ich Dinge kombiniere und wie ich mit einem Nasenloch riechen kann, Dinge, die die jungen Brüder nicht ahnen, wie man Probleme löst. Sie, Reife kann man nicht erkaufen und Reife ist nicht ein Knopfdruck weit weg. Es ist ein ganzes Leben. Ich möchte hier darstellen, ewiges Leben. Könnt ihr euch vorstellen, Leben in der Knospe mit der Hoffnung der ganzen Zukunft, Leben in der Blüte, die wunderschöne Zeit und doch Reife an Erfahrung. Und wenn du daran denkst, wo wir hingehen, wird dir immer weniger wichtig, wo wir hergekommen sind. Wisst ihr, wer wir sind? Die Welt hat noch nicht erkannt, wer die Kinder Gottes sind. Ich möchte, dass du diesen Messner, komm hier, Herr Messner, ich vergiss deinen Namen. Komm hier. Komm hier. Steh hier. Du rasierst dich jeden Tag, ziemlich. Wie oft, wenn du schaust in den Spiegel, kommt dir dieses Wort im Sinn. Ach, herrlich. Weißt du was? Wenn dieser Bruder vor uns heute erscheinen würde, wie er dann sein wird, wenn die Herrlichkeit Gottes, die Gnade Gottes ihm geoffenbart wird, dann würden wir uns heute zu Boden schmeißen in Furcht und Zittern vor seiner Größe und seiner Herrlichkeit. So denk darüber nach, zögere ein bisschen, bevor du hinter seinem Rücken redest. Zögere ein bisschen, bevor du ihn kritisierst oder lieblos anredest, Dinge sagst wie Messner. Strecke dich weit aus, ihn zu lieben. Das ist ein Befehl. Das ist imperativ. Das ist einer der vier Imperative deines Heils. Danke. Danke für eure Zeit. Ich wollte reden über die drei Ziele der Errettung. Werde ich es nicht tun, aber ich sage, was sie sind. Das erste ist, dass wir wachsen. Himmel wird voll von abgetriebenen Kindern sein. Himmel wird voll von Leuten, die die Voraussetzungen nie hatten zu glauben, die Innocenz. Aber was der Himmel himmlisch machen wird für viele von uns, ist die Reife und die Erfahrung, die wir gemacht haben mit Gott. Du wirst, wenn du den Himmel betrittst, genauso viel wissen über Jesus Christus, als wenn du diese Erde verlassen hast. Nur Gott ist allwissend. Du wirst genauso viel von der Bibel wissen, wenn du in den Himmel kommst, als du jetzt weißt. Welche Voraussetzungen willst du haben, wenn du das Erbe antrittst? Familienfeier. Die kleine Maria ist da, 9 Monate alt, sitzt im Hochsitz, weißt du, eingesperrt, angebunden. Sie kann nichts anrichten. Vor ihr ist Ice Cream. Schokolade, passiert. Himmel ist wunderbar für Maria. Sie schaut runter, da sind ihr zwei Geschwister, ein bisschen älter. Elektrische Eisenbahn mit Opa. Die bauen es zusammen. Sie schaut, was machen sie da? Ice cream. Aber weißt du, schauen vorne, es geht vorne. Schauen zurück, es geht zurück. Das ist ihr zu hoch, das begreift sie nicht. Dann gibt es die 19-Jährige, sitzt da auf dem Sofa in ihr schönsten Fetzen. Sie riecht wie Paris in London. Jedes Haar ist gerade richtig. Die Buben schauen auf und sagen, ja, was magst du da oben? Sie sitzt da, sagt Hans-Peter. Stefan sagt, und sie stinkt. Die können es gar nicht begreifen, was es heißt. Sie schauen auf die Uhr und sie wissen, dass in 10 Minuten er wird da sein. Und da ist Mama. Und Papa tut seinen Arm um Mama. Und sie schauen die Denn hoch sie zahn, denn Maria haben sie längst in Seligkeit zu Bett getragen. Sie schauen die Buben mit der Eisenbahn. Sie sehen die Jennifer in ihr schöner Fetzen. Und die verstehen alles. Sie sind da gewesen. Wie willst du die Ewigkeit genießen? Fürchte dich davor, deine Bibel zu vernachlässigen. Fürchte dich davor, an deinem Charakter zu arbeiten. Meide es wie die Pest, in Unversöhnlichkeit zu bleiben mit deinem Bruder. Komme schnell und tu Buße. Und werde über Zeit einen reifen Bürger des Himmels. Und es gibt noch zwei Themen, aber ich werde euch nicht damit strapazieren. Wenn ich je eingeladen wäre, hier wieder hochzukommen, trotz all meine lustigen Bemerkungen, wenn ich eingeladen wäre, dann wäre es eine sehr große Versuchung für mich. Und ich habe es nicht vor, sie zu widerstehen.